Wir sind im Matthäusevangelium im 14. Kapitel angelangt. Und von da lesen wir Matthäus 14, die ersten 13 Verse. Matthäus 14, 1 bis 13. Und das ist das Wort unseres Herrn. In jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern: Dieser ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen, und sie gefiel dem Herodes. Deshalb sagte er mit einem Eid zu ihr, ihr zu geben, was sie auch bitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagt: Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, aber um der Eide willen und um derer willen, die mit zu Tisch lagen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir wollen bitten, dass du, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir verstehen, was du uns dadurch zu sagen hast, was wir gelesen haben. Hilf uns mit geöffnetem Verständnis, mit offenen Herzen des Glaubens zu hören und zu verstehen. Bitte öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Wenn ihr euch zurückerinnert, am letzten Sonntag haben wir über die Leute in Nazareth gelesen, wie sie sich über Jesus wunderten, wie sie sich ungläubig über ihn wunderten. Sie sagten: Woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Er ist doch kein Besonderer, er ist ein gewöhnlicher Mensch, der Sohn des Zimmermanns, und wir kennen seine Familie und so weiter. Sie suchten eigentlich eine Erklärung, die ihren Unglauben rechtfertigt. Er kann nicht der Sohn Gottes sein, der messianische König. Und darum müssen wir eine andere Erklärung für die Wunderwerke finden, die er tut. Der Statthalter Herodes, er bietet eine andere Erklärung. Er sagt, dass Jesus solche Wunderwerke tun kann, weil er Johannes der Täufer ist, der von den Toten auferstanden ist. Aber auch diese Erklärung, wie wir wissen, sieht Jesus nicht im rechten Licht. Sie setzt ihn herab. Sie lässt etwas Übernatürliches, von Gott gewirktes zwar zu, aber dennoch nicht diese Schlussfolgerung, dass Jesus der Christus, der König ist. Für die ungläubigen Juden ist diese Erklärung, die Herodes gibt, vielleicht bequem, aber nicht für Herodes. Wir kommen gleich auf ihn zurück. Ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum Matthäus diese beiden Berichte hier platziert hat. Also den Bericht über die Reaktion der Leute in Nazareth und jetzt den Bericht über Herodes, wie er auf Johannes den Täufer reagiert hat. In beiden Berichten zeigt der Evangelist, wie das Reich dieser Welt auf das Königreich der Himmel reagiert, über das Jesus zuvor ausführlich gelehrt hat. In Matthäus' Bericht über Herodes und Johannes sehen wir zwei Männer. Und diese zwei Männer, die stehen für die zwei Königreiche. Sie leben für zwei verschiedene Königreiche. Johannes lebte für das Königreich der Himmel. Er hat den König dieses Reiches angekündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Er hat sein Leben ganz auf den König des himmlischen Reiches ausgerichtet. Jesus ist sein König. Herodes dagegen suchte und lebte für sein eigenes Königreich. Er ist der König des Reiches dieser Welt. Er ist sein eigener König. Johannes sagte, dass er selbst abnehmen, Jesus aber zunehmen muss. Johannes suchte im Gegensatz zu Herodes die Herrschaft des Königs Jesus über die ganze Welt. Lass uns zuerst etwas ausführlicher über Herodes nachdenken. Wer war Herodes und worauf war sein Herz ausgerichtet? Es handelt sich hier um Herodes Antipas. Er wird im Neuen Testament wird über mehrere Herodes oder Herodesse berichtet. Zuerst lesen wir von dem Herodes, der in Bethlehem alle Kinder unter 2 Jahren ermorden ließ, als Jesus geboren war. Er wollte den angekündigten König der Juden nicht haben. Er fürchtete ihn. Er wollte, dass er beseitigt wird. Und dieser Herodes nannte sich selbst Herodes den Großen. Er war der Großvater von Herodes Antipas, von dem hier die Rede ist. Und dann lesen wir auch von einem weiteren Herodes, nämlich Herodes Agrippa. Das ist etwas später in der Apostelgeschichte. Dieser Agrippa ist der Neffe von diesem Antipas hier. Und er ist derjenige, den Gott damit bestrafte, dass er von Würmern zerfressen wurde, weil er sich vom Volk als Gott verehren ließ. Nun, diese Herodes-Dynastie, das war eine mächtige Dynastie. Und was es über diese Dynastie der Herodianer zu sagen gibt, geht natürlich weit über das hinaus, was wir im Neuen Testament lesen. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet ausführlich über die Geschichte dieser Familie. Und diese Geschichte ist typisch für die Mächtigen dieser Welt. Es ist eine Geschichte von Machtgier, sexueller Zügellosigkeit, Gewalt, Verrat, Mord und auch von Angst. Wer den Bericht von Matthäus über diesen Herodes aufmerksam liest, kann sehen, dass darin alle diese Dinge vorhanden sind. Interessanterweise beginnt es hier mit der Angst. Das ist eine hervorragende oder herausragende Sache im Leben von diesem Herodes. Angst. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick so offensichtlich, aber die Angst ist eine treibende Kraft im Leben von Herodes Antipas. Es heißt hier, dass er zu seinen Dienern sagte, dieser, gemeint ist Jesus, ist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Herodes hat Angst vor ihm. Er hatte schon Angst, Johannes zu töten, als dieser ihm gerade heraus sagte, dass seine Beziehung zu Herodias, der Frau seines Bruders, dass das Unrecht ist, dass das Sünde ist, dass er diese Beziehung nicht haben dürfe. Damals hatte Herodes Angst vor dem Volk. Er hasste Johannes, weil dieser ihm die Wahrheit aus Gottes Wort sagte, aber er konnte diesen Hass nicht ausleben, weil das Volk Johannes liebte und ihn für einen Propheten hielt. Herodes fürchtete das Volk, denn er brauchte die Gunst des Volkes. Überhaupt seine ganze Macht und Herrschaft lebte davon, dass er die richtigen Leute zufriedenstellte. In seiner Dynastie kam es immer wieder vor, dass jemand ermordet wurde, um ihm seinen Platz auf dem Thron zu rauben, weil er die falschen Leute verärgerte. Die Statthalter in Judäa waren unter stetigem Druck. Sie wurden dank ihrer Position zwar sehr reich, weil sie viele Möglichkeiten hatten, die Leute auszubeuten. Dabei mussten sie aber die Römer, die jüdischen Führer und das Volk bei Laune halten. Ihre Machtposition konnte schnell ins Wanken geraten, wenn es ein Ungleichgewicht in diesen Verhältnissen gab. Und ist das nicht ein Bild, das wir auch heute in der Welt sehen? Wer etwas sein will in dieser Welt, wer etwas zu etwas kommen will, der muss die Gunst der Menschen haben. Er muss es irgendwie schaffen, über die anderen hinauszuwachsen, über den anderen zu stehen. Und um dahin zu kommen und um oben zu bleiben, braucht er die anderen, die ihm wohlgesonnen sind. Obwohl wir heute eigentlich immer mehr individualistisch werden, das heißt, jeder will unabhängig sein und auf seine eigene Weise vorankommen, fürchten wir uns trotzdem vor der Meinung und dem Druck der Allgemeinheit. Andere Menschen werden für die eigenen Ziele benutzt. Und deshalb fürchtet man sich auch gleichzeitig vor ihnen, weil sie uns das Erreichen dieser Ziele scheinbar vereiteln können. Das ist die Menschenfurcht. Und so geht es Herodes und allen Menschen, die der Schmied ihres eigenen Glückes sind. Sie sind eigentlich in den Händen der anderen Menschen. Sie möchten die anderen zu ihrem Vorteil beherrschen, aber der Schuss geht nach hinten los. Sie werden schließlich von den anderen beherrscht. Die Gier nach Macht und die Gier nach Befriedigung der natürlichen Triebe bringt dem Sünder nicht die erhoffte Freiheit, sondern Sklaverei. Herodes wurde ein Knecht der Menschen und seiner Triebe. Er will die Gunst des Volkes haben, also lässt er seinen Feind Johannes am Leben, der ihm aber die Freude an seinem sündigen Lebensstil verdirbt. Und gleichzeitig will er sich der sexuellen Lust hingeben, er will die Frau seines Bruders haben und behalten, und dazu braucht er ihre Gunst. Und er will ihre Tochter tanzen sehen und sich daran ergötzen, dazu braucht er deren Gunst. Und das bringt ihn in das Dilemma, dass er Johannes nun dennoch töten lassen muss, was ihm wiederum Angst vor dem Volk beschert. Seht ihr, wie die Angst in diesem Mann beherrschend ist. Er ist der Sünde hörig. Herodias verkörpert die Macht der Sünde. Er will sich an ihr und ihrer Tochter ergötzen, das liefert ihn ihrer listigen Macht aus. Er kann nun nicht mehr anders, er muss tun, was sie will. Und er wird zu ihrem jämmerlichen Sklaven eigentlich. Und dieses Elend beschreiben die vielen Warnungen in den Sprüchen. Ich möchte zwei Beispiele geben. Sprüche 5 ab Vers 3. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu, damit du auf dem Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst. Sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah, sonst gibst du den anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Und in Sprüche 6, Vers 32, wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, der mag das tun. Plage und Schande nur findet er, und seine Schmach wird nicht mehr gelöscht. Nun, in der Bibel ist der Ehebruch eine oft gebrauchte Metapher. Er steht für die Untreue der Menschen gegenüber ihrem Schöpfer. Diese Untreue ist geistlicher Ehebruch. Die Auswirkungen sind dieselben. Wer sich dem Ehebruch, der Sünde, hingibt, wird zum Spielball derselben. Er wird in gleicher Weise wie Herodes ihr Sklave werden und nicht mehr tun können, was er will, sondern er tut das, was die Sünde will. Wir erfahren im Bericht von Matthäus nicht, wie Herodes Antipas endet. Die Geschichtsschreiber sagen uns, dass er circa 10 Jahre später auf Betreiben der Herodias nach Rom ging, um dort die Königswürde zu empfangen. Es kam aber nicht so weit, sondern er wurde, nachdem ihn sein Neffe Agrippa denunzierte, wurde er verbannt. Der starb schnell und sein Königreich wurde dem Agrippas hinzugefügt. Jenem Agrippa, der auch ein Feind des Volkes Gottes war und der dann von Würmern zerfressen wurde. Alle Vorkehrungen, die Herodes zu treffen versuchte, um das zu schützen und das festzuhalten, was er hatte, nützten schließlich nichts. Er konnte wohl nach dem Tod von Johannes noch 10 Jahre in Saus und Braus weiterleben, aber immer in der Angst, dass ihm sein Reichtum und seine Macht genommen wird. Und das traf schließlich ein. Das Königreich, für das wir leben, das wird uns prägen. Das Königreich, für das du lebst, für das du dein Leben gibst, das wird dich prägen. Wer wie Herodes für das Königreich dieser Welt lebt, wird vielleicht seine zeitlichen Vorzüge genießen, er wird aber auch seine Vergänglichkeit und seinen Fluch erfahren. Er wird sich vielleicht durch Streben nach Macht und Erfüllung seiner Gier einige Trophäen holen können. Aber er wird auch mit der Angst leben müssen, dass ihn diese Dinge jederzeit genommen werden können, und dass er dann vor dem Nichts steht. Und das, was er befürchtet, wird schließlich auch eintreffen. Sprüche 10, Vers 24, was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch des Gerechten wird gewährt. Doch wie sieht es mit dem Mann aus, der Herodes in seiner vermeintlichen Ruhe störte? Der es wagte, einem Staatsoberhaupt zu sagen, so darfst du nicht leben. Hat er nicht den Kürzeren gezogen? Hat nicht Herodes über ihn triumphiert und Johannes wegen einer unvorsichtigen Bemerkung sein Leben verloren? Johannes hat sein irdisches Leben verloren, das ist wahr. Und das scheint auf den ersten Blick auch der herausragende Punkt in diesem Abschnitt zu sein, den wir anschauen. Aber ich denke, es ist etwas anderes, das Matthäus uns mit seinem Bericht zeigen will. Wir müssen darauf achten, wo Matthäus seinen Exkurs beginnt. Was hebt er hervor? Wir lesen, dass Herodes denkt, Johannes sei auferstanden und wirkt jetzt mit Wunderkräften. Und was dabei zum Ausdruck kommt, ist die Furcht des Herodes vor Johannes, den er töten ließ. Johannes verkörpert für Herodes eine Macht, die größer ist als seine eigene. Herodes ist ein Staatsmann mit Soldaten, die ihn beschützen und die seine Befehle befolgen. Niemand kann ihm widerstehen. Aber Johannes, der Vertreter des Königreichs der Himmel, ist mächtiger als der große Staatsmann, der Vertreter des Königreichs dieser Welt. Hier zeigt sich die Wahrheit, die Paulus auch ausspricht: Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25. Johannes ist ein Schwacher Gottes. Und darum ist er stärker als die Menschen dieser Welt. Warum ist das so? Johannes ist äußerlich nicht mächtig. Er hat keine menschliche Macht oder Autorität. Aber was ihn stark macht, stärker als Herodes, so dass dieser ihn fürchtet, das ist sein Leben unter der Herrschaft Gottes. Er ist nicht als Mensch für sich selbst stark, sondern er gehört dem mächtigen Königreich Gottes an, das er vertritt. Er kämpfte nicht nur für seine eigene Sache, er war vollkommen auf das Königreich Gottes ausgerichtet. Er lebte dafür, dass das Königreich Jesu kommt. Dafür hat er gelebt. Als seine Schüler einmal zu ihm sagten, schau einmal, dieser Jesus, er hat plötzlich mehr Einfluss auf die Menschen als du. Alle gehen zu ihm. Da sagt Johannes, das ist richtig so. Sein Einfluss muss größer werden als der meine. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes sucht nicht wie Herodes sein eigenes Königreich. Das machte ihn stark. Es machte ihn unabhängig von den Menschen und ihren Meinungen und von ihrem Wohlwollen. Es machte ihn frei, die Wahrheit zu sagen. Er musste nicht darauf schauen, was dabei für ihn herausspringt, wenn er dem Staatsoberhaupt die Wahrheit aus Gottes Wort sagt. Ob die Leute ihn dann noch mögen oder ob er die Anerkennung des Königs vielleicht behalten wird. Johannes hatte bereits die Anerkennung des höchsten Königs. Er war bereits Teilhaber eines Königreichs, das ihm niemand nehmen kann. Herodes musste andauernd betriebsam und in Angst sein, damit ihm niemand sein Reich und seine Güter streitig macht. Sein Reich besteht auf menschlichem Wirken und auf der Gunst der Menschen. Menschen können es ihm wieder nehmen. Johannes besitzt einen Platz in einem Reich, das unvergänglich ist. Das bezeugt ihm der weltliche Herrscher, indem er anerkennt und auch versteht, dass solche wie Johannes auferstehen. Wenn er sagte, ja, Johannes der Täufer ist auferstanden, dann sagt er damit, solche wie Johannes werden auferstehen. Das Königreich, zu dem Johannes gehört, besteht weiter, auch wenn Johannes nicht mehr auf dieser Welt lebt. Und darum konnte Johannes furchtlos sein und sogar dem Herrscher Herodes ins Gesicht sagen, dass seine Beziehung zu Herodias unrechtmäßig ist, weil er Gott mehr fürchtet als die Menschen. Und das ist das Geheimnis des Johannes, durch das er die Menschenfurcht überwinden konnte. Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Johannes fürchtete die Menschen nicht, er liebte sie. Das ist ein Unterschied. Er fürchtete die Menschen nicht, er liebte sie. Und deshalb rief er sie zur Umkehr, rief sie zu Gott zurück, der sie auch liebt. Herodes liebte die Menschen nicht, er liebte sich selbst. Und er fürchtete die Menschen mehr als Gott, weil er meinte, dass sie es sind, die sein Geschick, sein Glück, seine Macht und seinen Reichtum beeinflussen oder bestimmen können. Johannes weiß, dass diese Dinge alle in Gottes Hand sind. Und darum investierte er sein Leben in Gottes Königreich. Er hat es dafür gegeben. Und das bedeutet für Johannes nicht, dass er ein angenehmes Leben hatte. Das hatte er nicht. Sein Dienst für den Herrn brachte ihm Schwierigkeiten, Widerstand und schließlich die Hinrichtung. Aber Johannes zeigt uns, dass das nicht die wirklich schlimmen Dinge sind für einen Menschen. Er wusste, dass es einen Schrecken gibt, der größer ist als der Schrecken der Menschen. Es ist der Schrecken des Herrn. Und darum rief er alle Menschen auf, Buße zu tun und Vergebung ihrer Sünden zu suchen. Wie Paulus sagt, weil wir den Schrecken des Herrn kennen, versuchen wir, Menschen zu überzeugen. Weil Johannes wahre Gottesfurcht kannte, fürchtete er die Menschen nicht. Weil er Frieden mit Gott hatte, war er nicht auf den trügerischen Frieden mit den Menschen angewiesen. Wir können diese Lebenshaltung von Johannes einfach mit Glauben zusammenfassen. Er glaubte Gottes Verheißungen in Bezug auf sein Königreich, das er erben darf. Und darum musste er inmitten der bedrohlichen Umstände dieser Welt keine Angst haben. Wir hatten über das Leben von Herodes einen Vers aus den Sprüchen gestellt: Was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Und über das Leben von Johannes können wir ein ermutigendes Wort stellen: Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Welchem Reich wollen wir dienen? Für welches Reich geben wir unser Leben? Für das Reich dieser Welt, dem Herodes angehörte, oder das Reich Gottes, dem Königreich der Himmel, für das Johannes lebte und starb? Das Reich der Herodianer ist vergangen. Herodes und alle anderen römischen Statthalter sind nicht mehr da. Das römische Reich ist untergegangen, so wie alle großen Weltreiche. Das Reich der Welt besteht zwar in immer neuer Form, und oft ist es nicht einfach, sich nicht von den äußeren und zwingenden Dingen jenes Reiches beeindrucken oder gar einschüchtern zu lassen. Wir lassen uns zu gern in den Bann des Sichtbaren ziehen. Wir können uns dieser Macht aber entziehen oder gar trotzen, indem wir uns auf das besinnen, was Johannes seine Kraft gab. Johannes sah das angebrochene Reich Christi, das alle Reiche der Welt überdauert und über ihnen triumphiert. Er lebte das, wozu Paulus uns später im Kolosserbrief auffordert: Wegsehen von dem, was hier unten ist und vergänglich ist, hinsehen auf das, was ewig ist. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Oben ist der Ort, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind. Und dahin sollten wir uns ausrichten, dahin sollten wir schauen. Das wird uns Mut geben, nicht dem Druck des Königreichs der Welt zu erliegen. Lasst es uns Johannes nachmachen und auf Jesus und sein kommendes Königreich schauen, dass wir bestimmt erben werden und dass uns niemand nehmen kann. Und deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, wovon Johannes einer ist, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Amen.